Wenn wir uns in dieser Welt umschauen, so gibt es einige große Weltreligionen. Wir denken an den Buddhismus, an den Hinduismus, am Judentum und Christentum. An mindestens zwei sind wir überzeugt, dass Gott tatsächlich sich in ihnen gezeigt hat. Und zwar, es fängt an mit den Juden und ihrer Geschichte, mit Mose. Und wir sehen später, dass Jesus gekommen ist und einen neuen Bund ins Leben gerufen hat. Aber wie will man eigentlich erkennen, dass Gott offenbart, dass er wirklich in den Worten ist, wie behauptet wird? Wie will man erkennen, dass hier wirklich Göttliches abgeht und es nicht einfach große Gedanken von klugen Leuten, von Philosophen sind? Fangen wir mit Mose an. Als Gott sich offenbarte, war das nicht alleine darin, dass er als Mose als Prophet eingesetzt hat. Es ist etwas geschehen. Große Dinge sind geschehen, die normalerweise nicht passieren können, die ein Zeichen sind. In dem Falle ein Zeichen an den Ägyptern. Es fing damit an, dass Mose das Wasser im Nil und in ganz Ägypten in Blut verwandelte. Eine fürchterliche Plage, wenn man bedenkt, dass man trinken muss und das ganze Wasser verdorben ist. Die Ägypter haben dann sich notdürftig Behelfsbrunnen gegraben, um in dieser Situation zurechtkommen zu können. Als sich der Pharao weigerte, das Volk ziehen zu lassen, kamen Frösche über das ganze Land, in jedem Haus, überall waren sie, so wie man das eigentlich nicht kennt. Und als sie sich immer noch weigerten, kamen Mücken, die alles erfüllten, und dann Bremsen, diese kleinen, widerlichen, sag ich einmal, Tiere, die sicherlich ihre Existenzberechtigung haben, aber wenn man mit ihnen zu tun hat, ist man nicht glücklich darüber. Wenn sie stechen, tut es erstens weh, es blutet häufig und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Krankheiten übertragen. Und hier schon mal der erste Unterschied: ab diesem Zeitpunkt sind diese Zeichen anders. Sie betreffen nur noch die Ägypter und dort, wo die Israeliten wohnten, waren diese Plagen nicht mehr. Es ging weiter, dass Mose Ofenrufs in die Luft blas und Menschen und Tieren Beulen und Geschwüre bekamen. Dann gab es einen fürchterlichen Hagel, als sich der Pharao immer noch weigerte, das Volk ziehen zu lassen, wo jedes Tier und jeder Mensch, der im Freien war, von erschlagen wurde. Was für ein Angst und Schrecken, stellen wir uns einmal vor. Ich habe es erlebt, wie das ist, wenn es plötzlich hagelt in München und solche Hagelkörner runterkommen. Wie unheimlich das ist, wenn sich der Himmel verdunkelt, grün wird. Aber ganz große Eisbrocken, die die Menschen und die Tiere töten und die Pflanzen zerschlagen, können wir uns das vorstellen? Was das für eine Erfahrung ist. Als immer noch nicht es zum Einlenken des Pharao kam, schickte Gott Heuschrecken, die das ganze Land leer fraßen und nichts übrig ließen an Grün. Als das nichts half, kam eine große Finsternis, wo nur Gosen, wo die Israeliten war, eine Ausnahme war. Es wird beschrieben, die Finsternis war so groß, dass man seinen wenig entfernten Nachbarn nicht mehr sehen konnte. Richtige Finsternis. Was für ein Gefühl und was für ein Eindruck ist das? Und dann das letzte große Zeichen, die letzte große Plage, das war, als die Allererstgeburt an Menschen und Tiere starben in Ägypten. Das hing mit dem Passa zusammen, was Mose eingesetzt hatte auf Gottes Geheiß, ein Lamm zu schlachten und mit dem Blut die Türpfosten zu bestreichen. Wer das getan hatte, hatte ein Zeichen gesetzt, dass er Gott vertraute und hatte das Zeichen gesetzt, dass der Tod an dieser Familie vorübergegangen ist. Wir können uns vorstellen, wenn alles das gehäuft auftritt, ist es ein wahnsinniges, großes Zeichen. Und wenn das wahr ist, dann ist es ein Zeichen, was nur von Gott herkommen kann. Es ist die Grundlage für die Israeliten zu glauben, dass es einen großen Gott gibt, der sie für sie eingesetzt hat und sie aus Ägypten herausgeführt hat. Mit Jesus, wie war es damit? Hier ist die Situation anders. Und doch ist es so, dass es ein gewaltiges Zeichen wieder von Gott gegeben hat. Ich habe überlegt, ob es vom Wandlung des Wassers zu Blut eine Parallele gab. Sie ist nicht so offensichtlich, wenn überhaupt man sie ziehen dürfte. Es ist etwas, was Jesus angekündigt hat, dass er lebendiges Wasser zu trinken geben wird. Und wo er von dem Geist sprach, der neues, andersartiges Leben dem Menschen bringen würde. Das konnte man aber nicht so sehen wie das Blut, was aus dem Wasser des Nil entstanden ist. Wir haben von den Fröschen, Mücken und Bremsen gehört. Ich erinnere mich manchmal, dass in der Bibel sie als Sinnbild für Dämonen stehen, in der Offenbarung. Jesus hat viele geheilt, die besessen gewesen sind, die gebunden gewesen sind, die ihr Leben nicht mehr selbst bestimmen konnten, sondern von einer fremden Macht bestimmt waren, die frei geworden sind von dieser Plage. Mose hat, als den Ägyptern Geschwüre und Beulen als Zeichen gebracht. Jesus hat etwas getan, was ganz anders war. Er hat Aussätzige, Menschen mit Geschwüren geheilt, die ausgestoßen gewesen sind, hat Lahme und Blinde und Sterbende neues Leben gegeben und Gesundheit. In einer Art und Weise, wie das eigentlich nicht natürlich ist. Und wir sehen, zwischen Jesus und Mose gibt es einen Unterschied. Denn die Zeichen, die an den Ägyptern gewesen sind, sind auch Strafe gewesen. Sie haben Leid und Not gebracht und haben damit die Macht Gottes demonstriert. Der Hagel, der so viele Menschen geplagt hat und getötet hat, steht ein Ereignis zum Beispiel gegenüber, wo Jesus den Sturm auf dem See Genezareth gebietet und es still wurde. Hier zeigte sich, dass Gott ihm die Macht über die Natur gegeben hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn heute ein Tornado auf mich zukäme und ich würde zu ihm sagen, schweig stille, dass er das tun würde. Er würde mir wahrscheinlich eine Dachziegel an den Kopf blasen. Die Heuschrecken haben alle Nahrungsmittel in Ägypten aufgefressen. Jesus hat auf einmal aus wenigen 5000 Menschen gespeist, die satt geworden sind, und einmal 4000. Gottes Macht hat sich in seiner Gnade und Güte gezeigt. Die Finsternis setzt Jesus etwas gegenüber, was er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums heißt es, das Land Sebulon und das Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, des Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und die im Lande des Schatten des Todes saßen, denen ist ein Licht aufgegangen. Galiläa war das Verachtete sozusagen in dem jüdischen Reich. Da gab es da gab es die Nähe zu den Samaritern. Und der geistliche Schwerpunkt der Juden war eigentlich um Jerusalem herum. Und das wird hier umgedreht. Es geht ein Licht auf. Denen, die nicht auf der geistlichen Liste standen, denen ist plötzlich das Licht Gottes offenbar geworden und die Nähe zu ihm. Zu dem Passa werde ich später noch ausführlicher kommen. Die Erstgeburt in Ägypten ist gestorben. Was für ein Leid, wenn in jeder Familie plötzlich ein Toter ist. Ein geliebter Mensch ist dann plötzlich nicht mehr da. Was für ein schreckliches Gericht. Jesus hat auch dem Tod gegenübergestanden. Er hat den Jüngling von Nain das Leben zurückgeschenkt. Die Tochter des Jairus, wo die Eltern voller Verzweiflung waren, hat er zum Leben zurückgebracht. Und Lazarus, der schon 3 Tage tot war und im Grab lag, ist zum Leben zurückgekehrt. Eine große, gigantische Demonstration der Macht Gottes. Was wollen uns diese Stellen sagen? Warum habe ich das gesagt? Es gibt immer so ein Missverständnis, habe ich so im Gefühl. Das ist vielleicht nur bei mir so, wenn ich die Stelle im 2. Buch Mose gelesen habe mit dem Auszug in Ägypten, dann habe ich mich bei den Juden, bei den Hebräern gefühlt, bin mit ihnen ausgezogen. Aber das stimmt nicht. Wären wir zu der Zeit da gewesen, wären wir die Ägypter gewesen, die nicht dazu gehören und die nicht diese Berufung bekommen haben. Im Psalm 147 heißt es am Ende: Er, Gott, verkündet Jakob sein Wort und seine Rechte, also seine Gesetze. Dergleichen hat er keinem Volke getan. Seine Rechte, seine Rechtsordnung kennen sie nicht. Halleluja! Es war die Auszeichnung des Volkes der Juden, mit Gott diese Gemeinschaft und diesen Bund zu haben. Wir hätten, sofern wir keine Juden sind, eigentlich keinen Anteil daran. Und hier ist der Unterschied zu Jesus. Er hat mit seinem Wirken die Botschaft für alle Menschen zugänglich gemacht. In seinem Reich sind die Schafe sozusagen aus dem Stall der Juden und die Schafe, die da nicht dazugehörten, die Fremden. Es sind die die Heiden. Die Botschaft ist jetzt zu allen Menschen gekommen und bietet allen Leben. Soweit ist das, sage ich einmal, nur Information. Und ich habe mir überlegt, was hat all das denn für praktische Dinge? Hat es überhaupt etwas Praktisches oder ist das alles nur Geschichte, Wissen? Und nun kommt etwas Persönliches. Ich bin gerade in der Bibellese im Alten Testament beim Propheten Jeremia und habe den Propheten gelesen und auch die Klagelieder, die er geschrieben hat. Und es ist da mir ein, wie soll ich sagen, interessanter oder trauriger Gedanke gekommen. Die Juden haben von diesen furchtbaren Zeichen aus Ägypten, von der Größe Gottes gehört. Und doch ist es so, dass ihr Leben irgendwie anders geworden ist. Der Prophet redet im Namen Gottes davon, dass die Juden umkehren sollten. Brecht euch ein Neubruch, heißt es in Jeremia 4, Vers 4 und später. Und sehet nicht unter die Dornen, beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhaut eures Herzens. Ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit nicht wie Feuer losbreche mein Grimm und brenne, dass niemand löschen kann wegen eurer bösen Taten. Deine Städte werden zerstört und niemand wohnt darin. Darum gürtet das Trauergewand um, wehklagt und heulet, denn nicht hat sich gewendet der glühende Zorn des Herrn. Können wir uns aber vorstellen, wie sowas passieren kann? Es fängt vielleicht so an im Volke, mein Denken, die kleine Sache, wo ich einem anderen übervorteile. Es passiert nichts von Gott, es fällt mir kein Dachziegel auf den Kopf. Ich rede mit jemandem, wenn es um einen Rechtsstreit geht, ich bin einflussreich. Und so unter der Hand wird schon ganz klar, welche Motivation ich habe. Aber es scheint nichts zu passieren. Es scheint keinen Unterschied zu machen, ob ich ein Gerechter bin oder ob ich vielleicht nicht ganz so gerecht bin. Und dann fängt man vielleicht an, das nicht so ernst zu nehmen. In Jeremia 15 heißt es, sieh, die Leute sprechen zu mir, wo bleibt denn das Wort des Herrn? Möge es doch kommen. Ich habe dich nie gedrängt, sagt er zu Gott, wegen des Unheils, nie herbeigesehnt den Unglückstag. Ja, Gott redet, redet immer wieder. Die Menschen sollen umkehren. Aber dann kam es, das Unheil. Nebukadnezar besetzt große Teile des jüdischen Reiches und belagert fast 2 Jahre lang Jerusalem. Große Not herrscht in der Stadt und sie wird eingenommen. In den Klageliedern beschreibt Jeremia das dann so: Die Kälte hat der Herr getreten, der Jungfrau, der Tochter Juda. Was damit gemeint ist, wenn die Kälte tritt, tritt man auf die Trauben, sodass der Saft herauskommt. Das Bild verstehe ich so, dass die Trauben die Bürger des jüdischen Reich und Jerusalem sind. Und Gott ist der, dass die Kälte tritt und das Blut und das Leid ist der Saft, der austritt. Darüber weine ich, meine Augen zerfließen in Tränen, denn fern von mir ist der Tröster, der mich erquicken könnte. Wenig später, Zion streckt ihre Hände aus, doch niemand ist, der sie tröstet. Zweites Klagelied, Vers 2. Erbarmungslos hat der Herr vernichtet alle Auen Jakobs. hat niedergerissen alle Festen, also Bollwerke der Tochter Juda, hat zu Boden geworfen, entweiht das Königreich und seine Fürsten. Abgehauen hat er im glühenden Zorn jegliches Horn Israels, alles das, was Einfluss, Macht und sonst etwas hat es, hat seine Rechte zurückgezogen beim Nahen des Feindes, es also den Feinden überlassen, hat Jakob versenkt wie eine feurige Lohe. Lohe ist ein anderer Ausdruck für ein großes, mächtiges Feuer, heiß, flackern, hell, die um sich frisst. Er hat seinen Bogen gespannt wie ein Feind, dastehend wie ein Bedränger und alle Augenweide gemordet im Zelt der Tochter Zion. Seinen Grimm hat er ausgeschüttet wie Feuer. Der Herr ist geworden wie ein Feind, hat Israel vernichtet und Jammer und auf Jammer gehäuft über Juda. Als letztes, meine Augen schwanden dahin von Tränen. Es glühte mir in der Brust, mir brach das Herz ob dem Untergang der Tochter meines Volkes. Da Kindlein und Säuglinge verschmachteten auf den Plätzen der Stadt. Sie sprachen zu ihren Müttern, wo ist Brot? Da sie wie Todwunde verschmachteten auf den Plätzen der Stadt, da sie ihre Seelen aushauchten an der Brust der Mutter. Was kann man dazu sagen? Gott ist anders als wir Menschen. Wenn mein Hund nicht gehorcht, dann fange ich an, sag ich einmal, zu resignieren. Ich gehe dann, sag ich mal, wenn andere Hunde kommen und gebärdet sich wie ein Wahnsinniger, und dann gehe ich irgendwann in der Verzweiflung auf die andere Straßenseite, weil ich es leid bin. Aber Gott ist das nicht so. Der resigniert nicht, sondern er lädt sich irgendwie auf. Und eines Tages und plötzlich macht er ernst. Das, was er gesagt hat, ist nicht in die Luft hineingeredet. Es hat einen schwerwiegenden, tiefgreifenden Hintergrund. Und was er sagt, ist ernst gemeint. Und er wird es tun. Was hat es nun für uns zur Bedeutung, die wir ja nun nicht Juden sind? Ich glaube, dieses Prinzip, dass Gott nicht scherzt, nicht resigniert, sondern dass er Herr und Herrscher bleibt und die Fäden in der Hand behält, das ist von Anfang an der Welt bis jetzt und wird immer so sein. Will ich mal zwei Beispiele aus der Schrift nehmen. Ein Beispiel gibt uns Paulus, wo eine deutliche Warnung ausgeht, und Petrus auf dem Apostelkonzil warnt er die Christen, sie sollten sich von Unzucht fernhalten. Nun, wenn ich, sag ich mal, unsere Situation bedenke, ist das vielleicht nicht ganz unser Thema. Aber vielleicht einer Gesellschaft wie zu der damaligen Zeit, wo wahrscheinlich, wie wir von Fritz gehört haben, ein großer Frauenmangel gewesen ist, ist vielleicht Prostitution nicht so abwegig. Und wer mit jemandem anders dann zusammen ist, ist mit ihm ein Leib. Paulus warnt eindrücklich davor. Aber es gibt noch eine andere Stelle, die nicht von Paulus herkommt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass sie aktuell gewesen ist in der Vergangenheit, jetzt aktuell ist und mit Sicherheit auch sein wird. Und es sagt nicht Paulus und es sagt nicht Petrus, es sagt Jesus, Jesus selbst. Wir haben in der Lesung im Vater unser gehört und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Das Interessante ist, wir beten, so kennen wir es, und vergib uns, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Es steht hier aber, wie wir vergeben haben, wörtlich. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, sagt Jesus, wird euer himmlischer Vater, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Unter dem Aspekt, was ich so gerade über Gottes Wesen aus dem Jeremia gelesen habe, hat mich nochmal eindrücklich erschüttert und mir vor Augen geführt, dass das alles nicht dahergeredet ist, sondern es ist wirklich substanziell wichtig. Wenn wir beten, Gott möge uns die Sünde vergeben, mag das sein. Wenn aber wir nicht vergeben, glaube ich, lädt sich Gott auf, so wie bei den Juden. Und wenn dann unsere Zeit gekommen ist und wir nicht, sag ich einmal, gehört haben, wird es wie bei den Juden hereinbrechen als fürchterliche Tatsache. Gott scherzt nicht. Und das Schlimme ist, es betrifft mich ganz genauso. Ich erinnere mich noch an einen Freund, Holger. Holger S. Wir waren beste Freunde. Und irgendwann habe ich ihm Geld geliehen, 100 D-Mark, glaube ich, und 110, ich weiß es nicht genau, aber es ist egal, und dann hat er es nicht zurückgezahlt. Und dann habe ich ihn auf Drängen meiner Eltern gemahnt, unter Druck gesetzt, und was ist passiert? Die Freundschaft ist zerbrochen. Und ich habe mich hinterher so die Pest geärgert, das Geld, nichts. Nichts ist mir das wert gewesen. Wir waren zusammen, wir haben Karten gespielt, wir haben Nachmittage zusammen verbracht, hatten Freude und Spaß, und nur wegen so luppiges Geld und weil ich so blöd gewesen bin, darauf zu bestehen, ist all das kaputt gegangen. Ich habe mich geärgert. Und es zeigt im Grunde genommen, dass Vergebung etwas anderes noch in sich hat. Nicht nur die Drohung vor dem Gericht, sondern es ist das, dass man die großen Werte bewahren kann, die man einmal gehabt hat. Wenn man es nicht vergibt, dann sind diese großen Werte verloren. Für immer vielleicht. Wie traurig. Also, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht, ich sag mal, von einem falschen Gedanken der Gnade, vom Gnadenverständnis einlullen lassen. Wir müssen Gott ernst nehmen in dem, was er sagt. Und ernst nehmen nicht nur in dem, was er droht, wir können ihn genauso ernst nehmen in dem, was er uns als Heil anbietet. Einen wichtigen Unterschied zwischen Mose und Jesus habe ich noch unterschlagen. Im 5. Buch Mose steht, als Mose gestorben war. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb da selbst im Lande Moab. Nach dem Wort des Herrn hatte es angedroht, er würde nicht hinüberkommen, Mose, weil er an einer wichtigen Sache, ich sag mal, einen Fehler gemacht hat. Am Haderwasser hat er sich nicht zu Gott bekannt. Und nun geht es weiter, und Gott begrub ihn im Tale im Lande Moab gegenüber Peor, und niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Und die Israeliten beweinten Mose in den Gefilden Moabs 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weins und Trauern um Mose zu Ende. Als Mose starb, gab es eine große Trauerfeier. Und was für eine Auszeichnung. Gott selbst hat ihn begraben. Als Jesus gestorben ist, wie war es da? Da hat nicht die große Masse um ihn geweint und war traurig. Es gab keine Trauerfeier. Man hat ihn verachtet und verspottet. Und nur wenige Freunde waren bei ihm. Und er wurde nicht von Gott persönlich in ein Grab gelegt, sondern in höchster Eile von ein paar Freunden. Und das Wichtigste, er war von Gott verlassen. Mein Gott, sagte er kurz vor seinem Tode, warum hast du mich verlassen? Warum? Wir kennen die Antwort. Jesus ist zum Inbegriff des Fluches geworden. Darum hat sich Gott abgewendet. Er ist derjenige gewesen, der gestraft wurde. Nicht, weil er gesündigt hätte, sondern es ist unsere Schuld und es ist unsere Sünde gewesen. Aber er hat damit etwas Großes gemacht, eine lebendige Hoffnung geschaffen, eine Kindschaft und eine vollkommene Erlösung. Im Hebräerbrief lesen wir im 7. Kapitel, dieser, es spricht von Jesus, aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, das Priestertum als ein unwandelbares inne. Das ist, was Gott dann getan hat, ihn auferweckt, weil er diesen Weg gegangen ist und hat ihn zum Priester, zum ewigen Priester gemacht. Und nun kommt es zu einem unwandelbaren Priestertum. Die Priester im Alten Testament sind gestorben. Und daher kann er, Jesus, die, die durch ihn zu Gott kommen, auch völlig erretten. Er kann sie völlig erretten, weil er immer da lebt und für sie eintritt. Die Priester konnten nur ein Lamm schlachten, wenn jemand eine Schuld begangen hat. Oder ein Stier oder was auch immer. Jesus aber ist jemand, der für uns eintritt. Nicht nur eingetreten ist, sondern für uns eintritt, weil er immer da lebt und jetzt auch für uns eintritt. Darum haben wir eine Hoffnung, die groß ist und die wunderbar ist. Aber es ist etwas, was einen großen Preis gekostet hat. Daher ist es klar oder verständlich, wenn Petrus schreibt, 1. Petrus 1, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem vergänglichen Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, eines untadeligen und unbefleckten Lammes. Die Ehre, die ihm bei seinem Tod versagt worden ist, die wollen wir jetzt ihm sozusagen geben, wenn wir jetzt das Mahl des Herrn feiern. Uns daran erinnern, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Sein Leib gegeben hat, indem er die Strafe getragen hat. Er hat sein Blut vergossen und damit einen neuen Bund eingesetzt. Einen neuen Bund, nicht wie die Juden, der nur ein Bund für die Juden gewesen ist, sondern für uns alle. Wir haben eine Hoffnung. Und wir wollen es jetzt mit heiligem Herzen feiern. Wenn wir vom Brot nehmen, denken wir an den Leib, den er gegeben hat, und an vom Frucht des Weinstocks, an das Blut, was er für uns vergossen hat.